Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Gisela Steinhauer. Und als ich heute früh meine Brötchen geholt habe, da habe ich zum ersten Mal auf den Slogan meines Bäckers geachtet. Viele Bäcker versuchen ja zur Marke zu werden, indem sie an den Laden zum Beispiel Ihr Biobäcker schreiben oder aber Ihr Lieblingsbäcker oder Mein Inselbäcker oder Die Brotpuristen. Ich rede jetzt mit einem, der ein ganz anderes Alleinstellungsmerkmal hat. Schönen guten Morgen, Arndt Erbel nach Nürnberg.
Guten Morgen, Frau Steinhauer, guten Morgen.
In Ihrem Logo steht Freibäcker und ich backe, also bin ich. Was ist ein Freibäcker?
Also ich, Arndt Erbel, als Freibäcker, ich bin das, weil ich hochgradig unabhängig sein möchte. Also unabhängig von zweifelhaften Rohstoffen, zweifelhaften Backmischungen, von Banken oder auch von Marketingkonzepten. Um es auf den Punkt zu bringen, der Freibäcker ist, das ist eine Alternative, das ist ein Gegenentwurf zum Kettenbäcker.
Und wieso diese Anleihe bei Descartes? Ich backe, also bin ich?
Naja, ich sage einfach, das ist mein Lebensinhalt. Also ich, wenn ich backe, dann bin ich. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, dass ich sage, wüsste ich, dass ich morgen sterben würde, würde ich heute noch meinen Sauerteig ansetzen. Also ist es so ein Backen in der Endlosschleife.
Die Philosophie des Bäckers Arndt Erbel wird uns heute beschäftigen bei Deutschlandfunk Kultur und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wer über die Bamberger Straße kommt, der kann die Bäckerei von Arndt Erbel in Dachsbach zwar noch nicht sehen, weil sie so versteckt liegt, aber man kann sie vermutlich schon riechen. Denn hier werden jeden Tag Drescherleibe, Würzleibe und Brötchen in den Ofen geschoben, die bei Ihnen natürlich anders heißen, Herr Erbel. Ne? Brötchen heißen bei Ihnen?
Semmel? Die Semmel. Bei uns die ist Semmel. Das Brötchen die Semmel. Den Begriff haben die Römer mitgebracht.
Was ist ein Drescherleib?
Drescherleib, das ist ein sehr großer Leib, der hat als Teiggewicht über 7-8 Kilo. Kann man sich jetzt so im normalen Stadtleben gar nicht vorstellen, solche Leiber. Der erinnert an das Dreschen, wenn früher nicht der Mähdrescher über den Acker fuhr, sondern eben viele Menschen zusammenkamen, die ganze Verwandtschaft und Erntehelfer. Dann gab es am Ende auch immer ein reichhaltiges Essen, eher eine Mahlzeit oder eine Brotzeit, will ich sagen. Und da wurde ein Drescherleib gebacken, da wurde ein Drescherbier gebraut und dann saßen die Leute zusammen und das erinnert daran.
Und so ein Drescherleib, 6-7 Kilo, kosten bei Ihnen 32 Euro, aber es kauft ja kein Mensch ein 6 Kilo Leib. Also man kann das auch mit 100 Gramm abwiegen lassen.
Man kann kleine Stücke kaufen, aber natürlich kaufen Leute den auch ganz.
Um ihn dann einzufrieren.
Genau, oder man könnte ihn auch erstmal nach Hause rollen, praktischerweise.
Was kostet bei Ihnen ein Brötchen? Also der Drescherleib 32 Euro, was kostet ein Brötchen oder eine Semmel?
Also mit den Preisen, da bin ich ehrlich gesagt ganz ziemlich schlecht. Ich würde sagen, Brötchen im Schnitt so zwischen 50 und 80 Cent so in dem Dreh.
Ist ja interessant, sagen, dass Sie Ihre Preise nicht kennen.
Nee, da bin ich wirklich schwach.
Wie kommt's?
Also ich kümmere mich einfach gerne um das, was eben in Sachen Teig passiert. Und ich kann mich da durchaus natürlich reindenken in so ein Preisgefüge, wenn es mal sein muss. Aber ich vergesse das dann tatsächlich wieder.
Was passiert denn in Sachen Teig bei Ihnen? Was macht Ihre Backwaren zu so besonderen Backwaren?
Naja, zum einen erstmal die Grundrohstoffe, bei denen wir anfangen, die sind von extra Qualität und darüber hinaus einfach die ellenlangen Fermentationen und Gärzeiten, die wir verwenden. Also wenn Sie sich vorstellen, bei uns sind in einem Croissant oder in einer Brezel oder in einem Hefeteig ist nicht mal Backhefe drin. Und das kann sich jetzt normal manchmal schon auch ein Bäcker nicht mal vorstellen, wie man ein Croissant ohne Hefe bäckt, aber wir backen das ohne Hefe. Und dazu muss man schon wirklich sehr, sehr genau hinschauen und braucht die Backstube auch nicht sehr oft verlassen. Also es geht, wie gesagt, rund um die Uhr für mich.
Wo muss man denn hinschauen, wenn man ein Croissant ohne Hefe backt?
Also hinschauen, hinschmecken vor allem muss man natürlich. Ja gut, wenn man es erschmeckt hat, die Säure im Teig, das ist so das A und O, weil ein Croissant ist ja kein saures Produkt. Und wenn ich ohne Hefe backe, dann muss ich mit einem Sauerteig backen. Aber ich kann nicht sagen Sauerteig-Croissant oder Sauerteig-Hefeteig, das passt ja irgendwie alles nicht. Also die deutsche Sprache greift ein bisschen zu kurz. Und aber ja, die Sensorik, ich muss es erschmecken, dass der Sauerteig eben nicht sauer ist. Letztendlich eigentlich kein Sauerteig mehr. Komisch, ne?
Ja, und vor allen Dingen, um was zu erschmecken, muss ich ja irgendwas reintun in die Schüssel. Was kommt da rein, um einen Sauerteig zu machen?
Mehl und Wasser.
Das ist es.
Das ist es. Mehl und Wasser und dann holen wir uns die wilden Hefen aus der Luft. Das sind dieselben Hefen, die jetzt auch einen Apfelsaft zum Gären bringen würden, wenn sie jetzt eine Flasche da ein paar Tage offen stehen lassen. Die sind überall vorhanden und die kultivieren wir uns in den Teig.
Also da ich jetzt überhaupt kein Bäcker bin oder keine Bäckerin in dem Fall, wie hole ich mir den Hefe aus der Luft?
Naja, das müssen Sie gar nichts dazu tun. Wie schon gesagt, der Apfelsaft, der fängt auch selbst das Gern an oder der junge Wein nach der Ernte, wenn er einfach bereitsteht mit seinem Nahboden, der eben zusammen sich setzt, beziehungsweise der aus Zucker oder verzuckerbarer Stärke besteht. Und die Hefen, die machen das dann schon selber. Aber das ist natürlich erstmal alles unkontrolliert. Und da beginnt es dann eben mit einer Beobachtungsgabe, das eben zu steuern, was da in diesem Teig passiert.
Also bei Ihnen kommt wirklich nichts rein? Da kommen keine Emulgatoren rein, keine Backmittel, keine Aromen, nichts?
Nichts. Es gibt keine dieser ganzen Zusatzstoffe. Deshalb auch wieder so ein Thema, das ist der Freibäcker, frei von diesen Sachen.
Mhm. Worin besteht das Problem, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Backmischung nehmen oder so ein Fertigsauerteigpulver? Warum setzt das oder wie setzt das dem Körper zu?
Also würde es meinen Geist zusetzen, weil es mich unfrei macht. Ja. Und ansonsten natürlich die ganze Vielzahl an Zusatzstoffen oder Enzymen, auch technische Enzyme, die nicht unter die Zusatzstoffverordnung fallen. Das sind Sachen, die ich jetzt nicht, ich sag mal, teelöffelweise essen möchte. Und das will ich dann auch nicht im Teig haben, auch wenn es da in einer verdünnten Form drin wäre.
Woher kommt das Mehl, woher kommt das Wasser? Wenn ich jetzt nur diese beiden Komponenten habe bei Ihnen, dann muss es ja 1A sein. Also fangen wir mal mit dem Mehl an. Was ist das für ein Mehl?
Das Mehl, das ist aus, ich würde jetzt mal sagen, 10 verschiedenen Getreidesorten, die wir verarbeiten. Vorrangig von unserem Lieblingslandwirt, den Charlie Brehm aus Lonnerstadt. Und der näheste Acker, der bewirtschaftet wird, der ist bei uns 500 Meter vor der Haustüre. Das ist so, da kann man einfach mal hingehen und kann mal gucken, wie weit ist es, wie steht es ums Getreide. Auch dieses ganze Produkt Getreide in seiner Schönheit schon bei der Aussaat zu empfinden oder zu erkennen. Es schafft einfach einen besonderen Bezug zu den Sachen, die man eben dann tut. Dann ist man da viel sensibler hinsichtlich, ich will es mal so sagen, ein Brot oder ein Brötchen kann verbrennen innerhalb von ein paar Minuten. Und da steckt aber ein ganzes Jahr Arbeit drin. Und wenn man das schon am Feld betrachtet, dann ist man einfach achtsamer.
Das heißt, Arndt Erbel, Sie kennen die Bauern und Sie kennen die Felder. Nun haben Sie gesagt, wir bearbeiten das Getreide. Heißt das, Sie lassen nicht mahlen, sondern Sie mahlen selbst?
Sowohl als auch. Also bevor wir das Vollkorn, das wir selber vermahlen, wir haben mehrere Mühlen, von denen wir auch welche selbst gebaut haben. Bevor wir es mahlen, wird es vom Müller zumindest gereinigt. Also wenn der Landwirt das Getreide geerntet hat, dann bringt er es zum Müller. Der Müller, der macht aus einem Teil davon Auszugsmehl. Das ist, was wir eben als Nicht-Vollkornmehl kennen. Das brauchen wir auch. Aber vom selben Acker bekommen wir auch das gereinigte Korn, das wir dann bei uns in der Backstube vermahlen. Und es verhält sich ungefähr halbe-halbe, was wir selbst vermahlen ist, im Vergleich zum bereits vermahlenen Getreide verarbeiten.
Sind das denn unterschiedliche Steine auch, auf denen gemahlen wird?
Ja, das sind sehr unterschiedliche Steine. Also heute wird in der Regel auf Kunststeinen vermahlen. Wir haben uns vor 2 Jahren entschieden, das nicht mehr zu tun und haben in alten Steinbrüchen in der Eifel nach eben Basaltsteinen geforscht. Da kommt man auch ganz schnell sehr tief in die Materie. Ich habe da mich mit Doktorarbeiten zu diesem Thema auch auseinandergesetzt, was Mühlsteine entlang der Römerstraßen gefunden wurden und eben dann Steinbrüchen zugeordnet. Wo sind die besten gewesen, die haltbarsten Steine? Und da haben wir uns die Steine geholt oder Steinplatten. Das ist nicht so, dass man einfach hingeht und sagt, ich brauche jetzt mal einen Mühlstein, sondern der kommt da vielleicht alle 2 Wochen mal nur ein passender Stein ans Tageslicht. Der wird dann rund gemacht, wieder an einer anderen Stelle und dann kommt zu uns auf dem Hof der letzte Mühlsteinmacher, den es gibt in Deutschland, der den dann behaut.
Und das heißt, der Stein hat natürlich eine Wirkung aufs Korn und das wiederum letztlich auf den Geschmack. Das war das Getreide und das Mehl. Und wie ist es jetzt mit dem Wasser? Haben Sie auch ein besonderes Wasser? Fahren Sie dafür auch in die Eifel?
Ich bin tatsächlich schon zu Quellen gefahren und habe mir kanisterweise bestimmtes Wasser geholt und habe das gegeneinander verglichen. Oder wir haben Wasser eben entkalkt mit einer Osmoseanlage oder belebt und haben das miteinander verglichen. Aber da muss ich jetzt ganz klar sagen, konnte ich jetzt keinen Unterschied feststellen. Also den, wenn Kalk im Wasser ist fürs Brot, lasse ich den lieber auch gerne drin.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem freien fränkischen Bäcker Arndt Erbel, in dessen Familie seit 1680 gebacken wird. Reden wir da von einer ungebrochenen Tradition oder gab es mal Ausreißer zwischendurch?
Nee, tatsächlich. Also nach dem 30-jährigen Krieg war bei uns im Dorf alles gebrandschatzt und Ende des 17. Jahrhunderts, 1680, wurde unser Haus als Bäckerei gebaut und seither wird dort lückenlos gebacken.
Sie haben auch als Jugendlicher sofort gesagt, mache ich.
Sofort gesagt, mache ich. Also ich habe nie darüber nachgedacht, was anders zu machen, zumindest als Jugendlicher.
Sie haben eine Ausbildung in Franken gemacht, dann die Prüfung in Wien und es hätte überhaupt keine Alternative für Sie gegeben, so zum Beispiel als Jongleur oder Pantomime, denn das haben Sie mal in Berlin ausprobiert.
Naja, also ich würde so sagen, während der Meisterprüfungen in Wien, das waren 3-4 Jahre war ich da gewesen, wenn man nicht körperlich arbeitet, dann wird der Geist natürlich auch frei. Der Bäckerberuf ist ein sehr körperlicher Beruf. Ich würde auch sagen, ein Beruf mit wenig Schlaf, weil man doch auch versucht, spät ins Bett zu gehen und geht wieder früh raus. Aber wenn man dann eben da bei Meisterprüfungen, wenn man diese Schule besucht und ist eben nicht körperlich am Arbeiten über 1-2 Jahre, dann hilft es eben schon da auch gedanklich woanders hinzukommen. Einfach wirklich mal das Lesen anzufangen oder andere Sachen zu tun. Und so kommt man halt, wenn man auch sich sportlich betätigt und den Körper fordern möchte, ja, dann landet man schon mal beim Jonglieren oder bei der Pantomime.
Wie weit haben Sie das ausfeilen können, das Jonglieren und das Pantomime-Spielen?
Naja, es ist so, mein Ziel ist dann, letztendlich versuche ich es doch immer irgendwie alles mit dem Beruf zu verbinden. Also Jonglieren, das kann man mit Schneebesen, jonglieren kann man mit Eier, jonglieren kann man mit Äpfeln und oder mit Feuerkeulen und kann dann da, ich sag mal, Feuer schlucken oder spucken über ein Brot hinweg, als würde man es jetzt nochmal nachbacken oder aufbacken. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich wollte das jetzt nicht ausreizen, um zu sagen, jetzt möchte ich mit noch mehr Bällen oder Keulen jonglieren, sondern für mich ist immer die Eleganz, was wichtig ist. Also fließende Abläufe bei dem, was man tut. Und das kann ich dann auch wieder sehr, das liebe ich auch in meinem Beruf als Bäcker oder als Konditor. Und da hat mir sowas sehr, sehr geholfen, diese Pantomime oder eben das Jonglieren.
Aber Sie geben nicht schon mal so kleine Privatvorstellungen für Praktikanten, indem Sie dann mit den Eiern jonglieren?
Na, das gehört dazu.
Das machen Sie?
Natürlich.
Und die dürfen auch nachmachen?
Die dürfen auch nachmachen und die sollen auch Einrad fahren lernen, das kann niemandem schaden.
Wann stehen Sie auf?
Naja, das ist immer so eine Frage, da muss ich sagen, wann lege ich mich hin? Ja. Also oft komme ich erst nachts um 4 Uhr ins Bett, da kippt mal auch am Abend der letzte Sauerteig, der wird vielleicht um 22 Uhr angerührt und dann kommt noch was und noch was und noch was dazu und dann vergisst man ins Bett zu gehen und dann findet man sich dann ja, lückenlos irgendwo ohne Schlaf wieder in der Backstube und dann versuche ich eher wieder relativ früh ins Bett zu gehen, das heißt eben früh morgens um 4 Uhr. Und dann schlafe ich halt noch 3-4 Stunden und dann am Nachmittag nochmal. Also ich habe tatsächlich überhaupt keinen Regel oder keinen Rhythmus.
Haben Sie denn in der vergangenen Nacht geschlafen? Sie mussten ja auch noch von Dachsbach nach Nürnberg. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer das sind.
Also ich versuche immer, dass so ein Vierer davor steht. 4 Stunden, das ist schon gut. Ne? Also weniger ist mal schlecht. Von Dachsbach nach Nürnberg sind es für mich eine Dreiviertelstunde, 45 Kilometer.
Also unseretwegen sind Sie dann auch nochmal früh aufgestanden, damit wir uns jetzt unterhalten können. Wohnen Sie denn auch im Backhaus oder müssen Sie dann auch noch vom Backhaus, also von Ihrem Privathaus ins Backhaus?
Also ich, wenn vom Bett rausfall, bin ich in der Backstube. Mhm. Das heißt, ich wohne bei uns im Bäckerhaus oben im Dach, im ausgebauten Dachgeschoss und da wohne ich mit der Familie. Und das ist für mich sehr wichtig. Also ich bin ja ich bin mehr in der Backstube als im Privaten. Und da kann ich nicht irgendwie große Wegzeiten brauchen.
Das heißt, Sie können sich mit halbgeschlossenen Augen durchs Haus tasten, gehen zur Knetmaschine mit einer Tasse Kaffee und werfen die Knetmaschine an oder kneten Sie per Hand?
Also ich kann tatsächlich im Dunkeln in die Backstube gehen und mache manchmal auch wirklich kein Licht an, sondern weil ich jetzt mal nachts eben aufstehe, um noch einen Sauerteig jetzt zum Beispiel kühl zu stellen, damit er nicht zu reif wird am Wochenende und dann muss ich eben dann mal nachts kurz in die Backstube, dann mache ich tatsächlich kein Licht an, damit ich dann gleich wieder ins Bett und weiterschlafen kann und nicht irgendwo geblendet. Also ich kenne mich da blind aus.
Es gibt eine Maschine auch, die Ihnen das Kneten abnimmt.
Es gibt eine Maschine, aber wir kneten auch Brote rein von Hand. Sowohl das auch.
Wie lange knetet Ihre Maschine im Unterschied zu einer Maschine in den Backshops oder in anderen Bäckereien?
Naja gut, man könnte jetzt natürlich annehmen, dass das in Backshops oder in anderen Bäckereien das alles viel, viel schneller knetet. Das wäre natürlich auch so, wenn man die Maschine genau anschaut, dann würde jetzt in unserer Maschine vielleicht fünfmal so lange kneten. Aber wir kneten eben die Teige auch gar nicht so lange und intensiv, wie das normal heute üblich ist. Ich sage ja, wir kneten auch täglich Brote nur von Hand. Und das ist dann einfach ein gewisses Verfahren, eine gewisse Technik, die man sich da erarbeitet hat, um auch kraftschonendes zu tun. Und da muss gar nicht so viel geknetet werden.
Ich denke gerade drüber nach, Herr Abel, Sie sind 1969 geboren, also dieses Jahr wird ein Runder gefeiert. Wie hat sich so die Qualität von Brot und der ganze Prozess in den vergangenen 50 Jahren verändert?
Ich habe früher natürlich in der Umgebung alle Bäckereien gekannt. Ich wusste, wie schmeckt dort das Croissant oder das Brötchen. Und dann habe ich aber da irgendwann aufgehört, dorthin zu gucken. Und weil es ist nicht zielführend. Ich habe dann einfach selber drauf losgearbeitet, meine Ansprüche gesteigert. Und deshalb, für mich muss ich sagen, es hat sich sehr, sehr, sehr verbessert, was jetzt ich jetzt kann. Aber ansonsten, wenn ich jetzt in die Landschaft schaue, ist da schon eine Stagnation. Ich würde mal sagen, vielleicht seit den 60er Jahren vermutlich. Da haben dann die Backmischungen so richtig um sich gegriffen.
Und deshalb haben Sie gesagt, ich möchte das Alte wiederbeleben und ich möchte das Alte an die Jungen weitergeben?
Ja, natürlich, aber man darf sich jetzt nicht als wirklich als Brot wie von früher vorstellen. Wenn jemand zu mir sagt, Herr Erbe, Sie backen Brot wie früher, dann muss ich sagen, naja, dieses Brot von früher, ich weiß nicht, ob das so toll war, da möchte ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Also ich glaube, ich backe sehr nachhaltig und dadurch auch schon wieder sehr modern.
Ich habe eben behauptet, dass Sie das Brot in den Muffelofen schieben und als die Musik lief, haben Sie gesagt, nee, ich habe überhaupt keinen Muffelofen. Was ist denn jetzt ein Muffelofen?
Also ein Muffelofen ist ein Ofen, in dem bei über 1000 Grad eine kleine Mehlprobe verbrannt wird, sodass nur noch die weißen Mineralsalze übrig bleiben. Und wenn man die wiegt, dann hat man die Typenbezeichnung für das Mehl. Also das, was wir so als 405 oder als 550er Mehl kennen, das wird eben über den Muffelofen, über die Aschezahl bestimmt, was da zurückbleibt. Das ist jetzt sehr technisch. Wir haben zu Hause einen Dampfbackofen, also Öfen, wie sie eben vor 100 Jahren angefangen wurden zu bauen.
Und in diese Öfen kommen jeden Tag auch die gleichen Brote, also immer wieder ein Drescherleib, immer wieder ein Würzleib? Oder gibt es unterschiedliche Brote an unterschiedlichen Tagen?
Also für uns, die Brote haben natürlich Namen, aber das Brot, das behandeln wir, die Teige natürlich schon auch sehr spielerisch. Also es ist nicht jeden Tag gleich. Ich gehe so weit, dass ich sage, jeder Teig ist ein anderer Teig. Also das ist auch tatsächlich so. Und man experimentiert natürlich an jedem Teig, aber nicht so, dass das jetzt der Kunde merken kann. Ich verschiebe eben dann nur einen Parameter und schaue, was dabei rauskommt. Und da habe ich eine große Variation für mich. Aber ansonsten ist das Sortiment eher ein archaisches Sortiment. Also bei uns gibt es keine 3000 Sorten Brot, wie das oft so kolportiert wird hier in Deutschland.
Wenn die Menschen nicht darauf achten, was sie tagtäglich in den Mund nehmen, dann werden sie abgespeist mit Dutzendware und minderwertigem Allerweltszeug. Das ist beim Brot genauso wie bei der Sprache. Der Satz stammt vom fränkischen Bäcker Arndt Erbel, der heute bei uns zu Gast ist im Gespräch. Und weil Sie kein minderwertiges Allerweltszeug mögen, kommt das bei Ihnen weder in die Tüte noch außen drauf. Wer hatte die Idee zu Ihren Sprüchetüten?
Die Sprüchetüten, ja, ich liebe sie. Der Helmut Haberkamp, das ist ein Dachsbacher Urgestein oder Urgewächs, der kam zu mir, also ein Literat, Mundart, ja, Dichter. Mhm. Und er hatte diese Idee, diese alten Worte vom Vergessen eben zu bewahren. und kam, ich weiß nicht wann das war, vielleicht vor 15 Jahren, mit einem Grafiker, mit dem Armin Stingel, zu mir nach Dachsbach in die Backstube und haben mir diese Idee eben vorgestellt. Also das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern eben Helmut und Armin hatten da diese Idee und kamen. Ja, und das war für mich natürlich wirklich ein gefundenes Fressen, weil wir hatten bis dato keinen dieser, was Sie vorhin auch schon mal gesagt hatten, solche Werbeslogans. Also ich habe viele solche Slogans immer im Ohr gehabt. Was weiß ich, so zuerst kommt der Geschmack oder irgend sowas. Die habe ich dann gerne anderen Bäckern weitergegeben und habe einfach darauf gewartet, dass was kommt, es eben nicht wie so Werbung daherkommt. Und somit ist es bei uns tatsächlich auf eine Art unbeackertes Feld gefallen, weil unsere Tüten, die waren bis dato einfach unbedruckt. Und seither haben wir da schon fast 100 verschiedene alte Wörter kolportiert und erklärt.
Also man könnte dann für Sie ja auch diesen Slogan machen, der Bäcker, der die Sprüche klopft.
Der Sprücheklopfer. Vorgestern habe ich eine Brotdegustation geleitet. Da war eine Frau aus Rosenheim da und da habe ich mich daran erinnert, da war mal auf einer Internetplattform, hat jemand Mundarttüten aus Dachsbach zum Ersteigern angeboten.
Ach.
Also das ist, dann gibt es dann schon so Sammler, die eben diese Tüten sammeln und das finde ich natürlich klasse. Ne?
Steht denn da nur ein Wort oder ein Spruch oder ist dann ein ganzes Gedicht auf so einer Tüte?
Naja, wir haben 3-4 verschiedene Tüten. Also wenn man sich vorstellt, fürs Baguette braucht man eine schmale, lange Tüte.
Da passt ein Gedicht drauf.
Da passt sogar ein dreiteiliger Comic drauf, den die Irma Stolz eben macht und der Armin die Typografie und der Helmut die Texte dazu und ich das Brot. Also das ist ein zu viert letztendlich arbeiten wir da dran.
Und in so eine Semmeltüte, was passt da drauf?
Naja, bei den Semmeltüten, wenn wir uns die kleinen Semmeltüten, für was weiß ich, 2 Semmeln, da passt ein langes Wort drauf und auf die komischerweise großen Tüten, da passt ein kurzes Wort drauf, weil es einfach, man müsste jetzt sehen, dass es einfach eine schöne Harmonie in der Optik eben ergibt. Und die werden dann erklärt auf Fränkisch und dann eben auf Hochdeutsch.
Ich habe ein Wort gesehen, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob das nur das Wort war oder ein ganzes Gedicht. Traumurlaub.
Das stammt von der Baguette-Tüte, weil da geht es um einen Comic. Also da wird immer auf den Baguette-Tüten in den Comics werden immer alternative Verwendungen für das Baguette erklärt oder gezeigt. Mhm. Und der Traumurlaub, diese Tüte, da kann man, ich habe hier eine, und ich habe hier 2, 3, 4, da ist eine vom Traumurlaub. Soll ich da mal das vorlesen?
Ja, ganz kurz, so den Anfang, weil wenn das nicht so lang ist.
Ja, das heißt so, ein Traumurlaub, den kann es schon geben, ein Baguette sorgt für die Highlights im Leben. Und dann wird eben da gezeigt, wo das Baguette so im Einsatz eben ist, ob das jetzt beim Adventure-Urlaub als Matterpfahl ist dann jemand daran gebunden oder der Cowboy, der grillt dann einfach nicht irgendwie jetzt ein halbes Schwein am Spieß, sondern der hat dann Baguette, das er da röstet und so zieht sich das da schön über die Jahre hinweg, über unsere Baguette-Tüten.
So ein Traumurlaub, der wird ja bei Ihnen sofort mit 9 multipliziert, weil Sie eine Frau haben und 7 Kinder. Und zu diesen 7 Kindern sind Sie relativ plötzlich gekommen, weil Ihre Frau 6 davon mit in die Ehe gebracht hat. Plötzlich 6-facher Vater. Mussten Sie da erstmal tief Luft holen?
Ja, so einfach mal zack und jetzt sind wir eine Großfamilie. Ne? So stellt man sich es mal vor und so ist es tatsächlich auch gewesen. Ja, wir verreisen tatsächlich nicht jetzt in einen großen Karawan, aber das kann schon mal sein, dass wir zu viert oder zu fünft mal auf einen Ausflug, auf eine Reise gehen. Die Kinder, die Michaela schon mitgebracht hatte, der älteste Jonas ist 35. Also das ist dann nicht mehr so, dass man zusammen jetzt ins Auto steigt.
Aber wie alt waren die Kinder, als sie zu Ihnen kamen? Hatten Sie auf einmal 6 kleine Kinder um sich rum?
Nein, die waren zwischen 14 und 30.
Ach so.
Oder 28, sowas. Das hat alles gepasst.
Da war der größte Teil der Erziehung schon hinter Ihrer
ja,
Frau.
Ja, ich meine, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man sagt, ich suche jetzt eine Frau mit 6 Kindern, dann ist es gar nicht so einfach, eine zu finden. Ne? Und dann denkt man, also da würde ich in dem Fall jetzt gar nicht dran denken, dass da 6 Kleinkinder das sein könnten, sondern ich habe das, wenn ich da so an 6 Kinder, Frauen, wenn ich 6 Kinder denke, dann sehe ich dann schon so halb Erwachsene, so Teenager.
Und das war für Sie auch kein Problem, weil Sie selbst aus einer relativ großen Familie stammen?
Wir sind zu dritt aufgewachsen, aber im Haus waren wir immer zu 8. Also da war schon immer was im Haus los. Und von daher, ja klar, wir sind es gewohnt.
Gehen Sie, Herr Erbel, im Urlaub erstmal in die Bäckereien vom Ferienort oder setzen Sie sich aufs Fahrrad und düsen durch die Natur und lassen den Bäcker da Bäcker sein?
Erstmal in die Bäckereien.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Es sei denn, wir sind jetzt den ganzen Tag durchgefahren und kommen jetzt gerade noch so mit aller Kraft am Atlantik an und es bietet sich jetzt noch die Möglichkeit, da noch ins Wasser zu springen. Weil die Bäckerei vielleicht schon zu hat, dann kann es schon mal sein, dass man erstmal ins Wasser noch springt.
Und Sie outen sich sofort als Kollege?
Ja, das ist das Allerklügeste. Das ist so ein, das, da hat man auch so eine gewisse, ja, so ein Vertrauen in so ein Netzwerk. Ja, ich meine, man muss natürlich in die richtigen Bäckereien gehen, in denen da auch wirklich noch ein Bäcker in der Backstube steht. Und dann funktioniert es prima. Und bekommt auch immer Hilfestellungen, wenn man irgendwo ist. Also auch eine schöne Erfahrung. Ich weiß noch, irgendwo war, ich glaube, das war in Nancy. Ich wusste nicht, wo es hingeht. Es war noch vor den Zeiten des Navis, beziehungsweise hatte ich wahrscheinlich einfach noch keins. Und dann geht man in eine Bäckerei und sagt, bin Bäcker irgendwie aus Deutschland und wo geht's hin? Und dann kommt da eine Frau und bringt mir einen nagelneuen Stadtplan und erzählt mir, wo ich hin muss und sagt, den kann ich behalten, diesen Stadtplan. Ich erzähle jetzt die Geschichte nur, weil ich da gerade so dran denken muss, weil das auch so ein gewisses Schlüsselerlebnis war. Dann denke ich, die kann mir doch nicht irgendwie einfach einen Stadtplan schenken, nagelneu. Und dann sagt sie zu mir, geben Sie dessen doch einen anderen weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, was will ich jemals irgendjemanden bei mir in Deutschland einen Stadtplan aus Nancy schenken, ja. Aber ich habe das dann natürlich, hat gedauert, bis ich es kapiert habe, dass man einfach nehmen darf und auch geben soll. Und das passiert halt, wenn man dann auf Leute zugeht. Und das mache ich liebend gern in Bäckereien.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Bäckermeister Arndt Erbel, der Roggenbrote mit Weltruf verkauft. Und wenn Sie nicht in der Welt herumfahren, dann kommt die Welt zu Ihnen. Aus welchen Ländern reisen Praktikanten an nach Dachsbach in Franken am Ende der Welt? Sie haben noch nicht mal ein Schaufenster, glaube ich. Kann das sein?
So ist es. Es gibt tatsächlich kein Schaufenster bei uns. Da kann schon mal passieren, dass einfach eine Japanerin zum Hof reinläuft und dann Fragen zum Fenster, zum Seitenfenster reinguckt. Ohne irgendwelche Voranmeldung setzt sich die in Flieger, fliegt nach Frankfurt und kommt mit dem nächsten Bähnchen und mit dem Bus dann nach Dachsbach. Da denke ich mir oft, ja, wie wäre das, wenn ich jetzt nicht hier gewesen wäre? Ne? Aber so sind die drauf. Ne?
Woher wusste die Japanerin denn, dass es sie gibt?
Ja, das gibt immer wieder mal in einem Reisemagazin in Japan, war mal ein Bericht über uns, in einer Essenszeitung war mal ein Bericht über uns. Und eben natürlich durch diese Praktikanten. Ich denke, wenn die tauschen sich auch untereinander aus. Also aus Japan waren schon, würde ich sagen, 10 oder 15 Praktikanten da, aber natürlich auch aus von anderen Kontinenten, ob das jetzt aus Australien oder aus den USA, aus Südamerika hatten wir oder aus Afrika war auch schon jemand da. Also eigentlich von überall.
Was können Ihnen denn japanische Praktikanten beibringen?
Naja,
was essen die für ein Brot in Japan?
Man muss so sagen, in Japan, wissen wir alle, da gab es vornehmlich Reis.
Ja,
nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die auch mit Toastbrotern zugemüllt. Und das ist natürlich nichts, was jetzt jemanden bekommt. Ne? Also Reis enthält zum Beispiel kein Gluten. Dieses Toastbrot ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann dort verteilt wurde. Das war dann auch ein schnell gebackenes Brot. Da waren auch Unbekömmlichkeiten da, das wir auch heute in Deutschland selber kennen. Und jetzt kommt dann auch natürlich ein Blick dorthin, was uns wieder gesünder eben sein muss. Und Brot hat man sich doch dann schon anteilig gewöhnt. Aber jetzt soll es halt was Gesundes sein und dann ist man im Vollkornbereich.
Mhm.
Und so gucken sich die dann eben gerne bei uns um.
Also sonst. Das ist aber das, was Sie denen beibringen können, Vollkornbereich. Meine Frage ist so, was können Japaner, also bringen die irgendwas mit, wo Sie so ein Aha-Erlebnis haben und denken, ach, so kannst du es ja auch machen?
Nee, also auf keinen Fall.
Okay.
Da kann man vielleicht ein Wissen bekommen, was eben in Japan nicht geht, dass eben das Brot dort nicht so lange haltbar ist, weil es zu feucht ist, dass es da eher schimmelt. Oder sie machen halt mal eine Teezeremonie, haben einen guten Matcha dabei und machen da sowas. Das ist ein anderer kultureller Austausch.
Mhm. Gibt es Flüchtlinge, die Sie aufnehmen und denen Sie eine Lehre anbieten?
Wir haben einen Bäcker aus Damaskus. Das finde ich so schön, weil das ist, als der sich vorgestellt hat, da sagt er, er ist ein Damaszener Bäcker. Ja, das war eigentlich schon dieses Wort hat mich schon so hinschmelzen lassen.
Damaszener Bäcker. Das
ein Damaszener Bäcker, ja, und den haben wir, den Taufik.
Mhm. Und der Taufik kannte aus Damaskus vor allen Dingen Fladenbrote?
Vor allem eine Sorte Brot. Mhm. Na, dort muss man natürlich muss man klar wissen, dass da nicht irgendwie kulinarisch hochgepokert wird, sondern da müssen einfach Hungrige satt gemacht werden. Da muss ein Brot auch nicht unbedingt das gleiche Gewicht haben wie das andere. Und da hatte er natürlich schon große Umstellungsschwierigkeiten gehabt. Aber das hatte ich auch mal mit einem Gesellen von uns, der mal eine Zeit in Indien war. Dort ist es auch so, als der hier zurückkam, dann musste er sich wieder umstellen, weil wir hier Hungrige satt machen müssen. Und dort müssen wir müssen hier Satte hungrig machen, mit appetitanregenden Sachen. Und dort in Damaskus oder eben auch in anderen Ländern, da ist es oft, ja, da geht es um Hunger. Und das ist natürlich dann schon eine Umstellung.
Sie sagen ja, Herr Erbel, man soll das Althergebrachte kennen und pflegen. Was wird denn an den Schulen, an den Berufsschulen nicht mehr gelehrt im Bäckerhandwerk, was Sie gerne aufleben lassen würden oder was Sie gerne weiter tradieren würden und was Ihre Lehrlinge bei Ihnen lernen?
Ja, natürlich das Arbeiten ohne Fertigprodukte oder ohne Teigsäuerungsmittel, ohne fertige Sauerteige. Einfach zu lernen, wie es ursprünglich gemacht wird. Denn nur wenn man das kann, dann kann man eben variieren. Und das geht da verloren. Da ist, denke ich, in diesen ganzen Fachbüchern das Wissen ist stehen geblieben. Mhm. Das ist stehen geblieben in den 70er Jahren, würde ich sagen.
Ihr Elisenlebkuchen und die Tres Aromas haben aktuell Pause. Wer oder was sind die Tres Aromas?
Ja, die Tres Aromas, das sind zwei Köche. Der andere Köder, der Yves Ollech, und der Bäcker, das bin ich, der dritte im Bunde. Also Tres Aromas, das sind jetzt nicht drei Aromaten, sondern einfach wir, die drei, die eben diese kleine Lebkuchenfirma haben. Und da kreieren wir zusammen verschiedene Lebkuchengeschmäcker und ja, und wir in der Backstube in Dachsbach backen das.
Und Elisenlebkuchen gibt es bei Ihnen halt auch wirklich nur zur Weihnachtszeit und nicht das ganze Jahr über im Sommer?
So ist es. Also wenn es kalt wird, dann ist es die Zeit für reichhaltige, etwas kalorienreichere Gebäcke. Und da gehört der Elisenlebkuchen dazu, letztendlich auch mit der Schokolade. Das ist jetzt nichts, das man jetzt im Sommer unbedingt braucht. Da muss man sich, wenn wir dann in der Sommerzeit da Tests machen, Geschmackstests, jetzt wollen wir wieder einen neuen Lebkuchen mal entwerfen. Das ist dann gar nicht so einfach, sich da eine Weihnachtsfeeling zu bringen, wenn da eben, ja, draußen 35 Grad hat. Ne?
Wie machen Sie das denn? Also Sie suchen historische Rezepte und tüfteln neue aus. Und dann setzen Sie sich mit Ihren zwei Freunden zusammen und mischen da wild?
Ja, so stellt man sich's vor und so ist es tatsächlich. Und man muss natürlich, wir sind jetzt nicht so auf Effekthaschen aus. Also wir würden jetzt nicht sagen, wir brauchen so sehr, sehr polarisierende Geschmäcker. Das muss schon alles in einer Harmonie sein. Also man könnte in Windeseile 100 Kreationen machen, aber wir wollen einfach eher was in sich Geschlossenes, was Rundes, was Harmonisches. Wir haben uns zum Beispiel bei den ersten vier Lebkuchen, hatten wir uns die Jahreszeiten als Vorbild genommen. Wir haben einen gesagt, ja, jetzt machen wir einen Frühling, Sommer, Herbst und Winter und haben danach Geschmacksrichtungen, Geschmäcker entworfen, weil der Jahresablauf ist ja auch in sich ein geschlossener Zyklus und der beginnt dann wieder von neuem. Mhm. Und das ist so ein Abbild von Harmonie und das versuchen wir dann da eben in den Lebkuchen auch erschmeckbar zu machen.
Und was schmecke ich, wenn ich den Frühlings-Elisen-Lebkuchen esse?
Na, der Frühling, da erschmecken wir, ich würde mal sagen, unreife Aromen, etwas frei von den üblichen Lebkuchengewürzen. Also ich will mal sagen, Thymian, Lorbeer, also das sind nicht die üblichen. Also wenn wir jetzt in den Frühling gehen, grüne Aromen, das wäre alles, was wir uns jetzt mal grün vorstellen können. Verschiedene Kräuter oder eben auch Limettenschalen von der Kaffir-Limette. Das ist ein ganz eigener Limettengeschmack. Da landen wir im Frühling und sind ganz weit weg von Zimt, von Piment oder sowas.
Was heißt denn halbgebacken?
Naja, halbgebacken, das heißt einfach, das kommt aus dem Ofen raus, wenn es noch nicht ganz fertig ist. Und da hat dann einfach der Kunde die Chance, das eben zu Hause à la minute fertig zu backen und dann ein ganz frisches Brot zu haben. Die riesengroßen dunklen Bauernbrote, die halten von sich aus lange frisch. Aber wenn es eben um helles Brot geht, aus eben zum Hartweizenmehl zum Beispiel, da ist natürlich schon toll, wenn es nochmal aufgeknuspert wird.
Funktioniert denn so auch die Lieferung an Sternerestaurants in ganz Deutschland? Also schicken Sie da so die halbrohe Ware hin und die backen das dann nochmal zu Ende? Und
so, ja, so kann man sich vorstellen. Es wird da hingeschickt, die können sich das einkühlen und backen das fertig. Oder eben wunderschön als Geschenk. Meine Schwestern, die Jutta und die Birgit, hatten jetzt Geburtstag und denen habe ich auch zum Beispiel so ein Himmelbrot geschickt. Und dann haben die da in Köln oder in Schwäbisch Gmünd, wo sie sind, die Möglichkeit zu sagen, jetzt backe ich mir ein Stückchen Heimat mal knusprig.
Das ist schön. Ihre Versandtage, habe ich gestern gelesen, sind dienstags und mittwochs. Da haben wir ja Glück, weil heute Donnerstag ist und sie Zeit für uns haben. Was läuft denn besser beim Versenden? Die Dinkel, Cantuccini oder das Früchtebrot?
Beides. Das sind zwei süße Sachen, die Sie da angesprochen haben. Die sind eine wunderschöne Ergänzung zu eben den herzhaften Broten. Also wir, das ist bei uns ist das Besondere, würde ich mal sagen, dass bei uns keine speziellen Ausreißer nach unten oder oben gibt. Wir stecken überall in alles dieselbe Leidenschaft.
Es braucht Menschen mit Herz und Verstand, um besonderes Brot zu backen. Das ist so Ihr Leitspruch. Ihre Kunden danken es Ihnen, weil Sie Ihnen die Hütte voll machen. An welche Menschen denken Sie bei Herz und Verstand?
Naja, es ist, alles ist immer, was Gutes ist immer nur die Summe aus vielen Kleinigkeiten. Und ob das jetzt dann derjenige ist, der das Brot ausliefert oder derjenige, der den Getreidesack in die Getreidemühle leert, es muss einfach alles ineinander greifen. Also da ein gutes Team ist ein und alles.
Ich bin Gisela Steinhauer, danke dem Chef dieses guten Teams sehr fürs Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Wer mag, der kann sich das Gespräch inklusive Ihres Tütenspruches auch nochmal im Podcast anhören. Und wenn es irgendwie geht, wünsche ich Ihnen natürlich viele Wochen Traumurlaub in diesem Jahr mit Ihren 7 Kindern und Ihrer Frau. Ganz herzlichen Dank, Arndt Erbel, fürs Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur.